ARD.
MDR Kultur. Diskurs.
Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe, sagt Katrin Wenzel. Und ich freue mich sehr, dass sich Sandra Richter Zeit nimmt für dieses Gespräch. Sandra Richter ist Literaturwissenschaftlerin und sie leitet das Deutsche Literaturarchiv in Marbach. Zu Beginn dieses Jahres hat sie eine Rilke-Biografie vorgelegt, natürlich im Inselverlag. Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben heißt sie. Ein Buch, das auf der Shortlist stand für den Preis der Leipziger Buchmesse in der Kategorie Sachbuch. Eine Rilke-Biografie im Jahr des 150. Geburtstages des Dichters. Guten Tag, Sandra Richter.
Guten Tag, Frau Wenzel.
Am 4. Dezember jährt sich Rilkes Geburtstag. Vor 150 Jahren wurde er in Prag geboren. Womit sind Sie gerade beschäftigt hier in Marbach?
Wir sind in den letzten Zügen des Aufbaus einer großen Ausstellung für Rilke. Und diese Ausstellung wird in der Tat sehr groß. Wir zeigen unsere Bestände zu Rilke, die sind erheblich und seit 2022 sehr angewachsen, denn wir konnten das private Archiv Rilkes kaufen und das ist so riesig, dass wir die Qual der Wahl hatten.
Auf das Archiv oder auf diesen speziellen Bestand kommen wir vielleicht später noch zu sprechen. Was ist so sensationell jetzt an dieser Ausstellung, die kommt?
Natürlich kannte man einen ganz Großteil, fast alle Werke Rilkes, aber Rilke, den Autor, den Menschen hinter dem Autor, die Netzwerke, aus denen er geschöpft hat, die Freundschaften, die Verbindungen, die sind zum Teil, zu großen Teilen sogar, noch unbekannt. Und immer wenn ich in diesen Bestand hineinschaue, entdecke ich etwas Neues. Es ist verblüffend, es ist erstaunlich, es macht unglaubliche Freude, sich diese Dinge anzusehen. Und dabei steht der Autor plötzlich wie eine ganz andere Person tatsächlich auf, kann man sagen, wenn man da im Archiv sitzt und sich die Dinge anschaut und förmlich sieht, wie er zum Beispiel mit seiner Ehefrau korrespondiert, wie er schreibt, wie er sie einerseits aufzurichten versucht und andererseits aber immer mehr von ihr fordert, Aufmerksamkeit für den Autor nämlich.
Rilke und die Frauen, ein sehr besonderes Thema, ein Klischee oder was würden Sie sagen, was macht dieses Verhältnis Rilkes zu den Frauen seines Lebens aus? Kann man das in wenigen Sätzen beschreiben?
Nein, das Verhältnis ist so kompliziert und vielschichtig, dass man es tatsächlich auch neu anschauen muss vor dem Hintergrund des vielen Materials, was nun da ist. Und wir haben manches immer noch nicht, nämlich die Briefe der Frauen an ihn. Also wir können immer nur seiner Sicht sozusagen folgen und daraus schließen, was tatsächlich passiert ist zwischen Rilke und den vielen sehr unterschiedlichen Frauen. Die Beziehungen zu diesen Frauen war jeweils etwas anders. Es gab natürlich die Geliebten, es gab die frühgeliebte Valerie von David Rohnfeld, selber eine spannende Künstlerin. Es gab Lou Andreas Salome, die Geliebte und Wahlmutter, wie Rilke das nannte, zugleich war. Oder auch Clara Westhoff, die ähnliches Schicksal teilte. Aber es gab auch viele andere Frauen, darunter jüngere Fans, würde man heute sagen, Verehrerinnen, die ein sehr distanzloses Verhältnis zu Rilke hatten und die früh in seinen Dunstkreis kamen, wie etwa die Französin Marthe Hennebert, die offenbar minderjährig zur Geliebten Rilkes wurde. Und diese Verhältnisse, was passierte zwischen dem Dichter und seinen Fans, das ist sicherlich auch neu zu betrachten.
Ein wichtiger Aspekt der Rilke-Ausstellung ist das Kapitel Rilke als Autor und Netzwerker im zeitgenössischen Literaturbetrieb. Sein Verleger war Anton Kippenberg mit seinem Leipziger Inselverlag und er war gewissermaßen auch zuständig für Rilkes wirtschaftliche Situation. Denn Geld, schrieb Rilke, ermöglichte ihm, offen zu leben, zu schreiben, schöne Dinge zu erwerben, andere zu unterstützen. Was war das für ein Verhältnis, der Verleger Anton Kippenberg und sein Autor Rilke?
Rilke hat sich immer einen großen Verleger gewünscht, der ihm zum einen die Welt etwas vom Hals hält und zum anderen natürlich seine Bücher bekannt macht. Er hatte bereits früh einen Verleger, der hieß Axel Junker, das war ein Däne, den hat er aber mit seinen Anliegen eigentlich überfordert. Da sollten Ausgaben erscheinen, Schweinsleder, Pergament, möglichst wenig Bücher gedruckt und das war natürlich tatsächlich für ihn und für diesen Verleger eine Überforderung. Und so hat Juncker unter Rilke eigentlich sich nicht weiterentwickeln können, umgekehrt Rilke auch nicht unter Juncker. Dann kam Kippenberg und kaufte Rilke quasi heraus, hat mit Juncker verhandelt und hat das getan, was früher Kotter ja für Goethe und Schiller war. Er wurde zum Autorenverleger, hat Rilkes ganzes Werk übernommen, hat sich um ihn gekümmert und es ging so weit, dass er sich nicht nur um Rilke, sondern auch um die Familie gesorgt hat, dass er zu einer Art Ersatzvater wurde für Rilkes Tochter, dass er dafür sorgte, dass Clara Westhoff immer Geld hatte, auch wenn es ihr schlecht ging. Und natürlich der Autor selbst in Kriegszeiten versorgt war, ohne dass Kippenberg tatsächlich zum Mäzen wurde, sondern er hat schon immer darauf geachtet, dass das Soll- und Habenkonto, das Rilke bei Insel führte, dass das ausgeglichen war. Und so war Kippenberg einerseits der sorgende Verleger, auch derjenige allerdings, der Rilke immer wieder etwas abverlangte, ein neues Werk oder die Zusammenarbeit etwa mit Komponisten, die Rilke gar nicht besonders schätzte.
Rilke war in Leipzig. Kippenberg hat ihn in seinem Haus einquartiert und dafür gesorgt, dass er ein Buch fertig schrieb.
Ja, Rilke sagte Kippenberg, schrieb Kippenberg Ende 1909, naja, der geplante Roman Malte Lauritz Brigge sei so gut wie fertig, aber es sei doch eher ein Text in Fragmenten und wie man die jetzt zusammenfügen könne und das sei ihm noch nicht ganz klar, aber vielleicht könne eine Sekretärin helfen. Kippenberg sah sofort, was die Stunde geschlagen hatte und lud Rilke tatsächlich ins Turmzimmer ein, also in das Haus der Kippenbergs. Und dort blieb Rilke, bis der Roman fertig war, den Rilke nie Roman nannte, sondern einfach nur ein Prosastück. Dieser Roman hatte anfangs drei verschiedene Anfänge, drei verschiedene Enden und sicher jede Menge Lücken dazwischen. Und Kippenberg und seine Frau halfen, diesen Text zu dem zu machen, was er heute ist. Der vielleicht wichtigste und erste Roman der deutschsprachigen Moderne, der aus der französischen und skandinavischen Moderne lebt, ein europäischer Text ist, tatsächlich ein unglaublich reizvoller moderner Roman.
Lassen Sie uns noch mal ganz kurz zu Kippenberg zurückgehen. Das Ganze hat sich in der Richterstraße in Leipzig abgespielt. Welches Verhältnis hatte denn Rilke zu Katharina Kippenberg?
Man kann sagen, ein mütterliches Verhältnis. Katharina Kippenberg zählte zu den Wahlmüttern, die Rilke so sehr schätzte und die ihn befördert haben im Leben Rilkes. Es konnte nämlich eigentlich nichts schiefgehen. Da waren diese ganzen starken Frauen um ihn herum, die sich um ihn sorgten. So auch Katharina. Und als etwa Anton Kippenberg im Feld war, übernahm sie den Inselverlag und sie führte natürlich auch für Rilke die Geschäfte. Unter anderem sorgte sie dafür, mit Hilfe zahlreicher Mäzene und Freunde, dass Rilke vom Kriegsdienst freigestellt wurde. 1916 war er eingezogen worden und litt furchtbar darunter, dass er nun dienen sollte, wurde ins Kriegsarchiv abgestellt, aber auch da wollte er nicht zugunsten des Krieges arbeiten, nicht schreiben, keine Berichte über den Krieg verfassen. Und tatsächlich gelang es Katharina Kippenberg, die dafür viel Diplomatie trieb, in die Ministerien ging, Kontakte zu Diplomaten unterhielt, diese Freistellung zu erwirken.
Auch mit dem Zutun vieler Prominenter der Zeit. Ich habe gelesen, Elisabeth Förster-Nietzsche war dabei. Rilke war auch in Weimar im Nietzsche-Archiv.
Rilke hatte kein besonders gutes Verhältnis zu ihr, aber irgendeines offenbar doch, sodass sie ihn tatsächlich unterstützte. Es waren zahlreiche Künstler dabei, Leiter von Kunsthallen, Autoren wie Hugo von Hofmannsthal und einer allerdings nicht, Richard Dehmel. Richard Dehmel nämlich war ein früher Förderer Rilkes gewesen. Rilke hatte ihn bewundert für seine auch blasphemischen Schriften. Aber Dehmel hatte den Ersten Weltkrieg befürwortet und war noch im Ausgang des Krieges dafür, sodass Rilke mit Dehmel nicht mehr viel zu tun haben wollte.
Er selbst hat allerdings auch am Anfang sehr enthusiastisch auf diesen Kriegsbeginn reagiert, Rilke selbst.
Immer dann, wenn sich die Menschen bewegten, war Rilke wie angezündet und dachte nicht lange nach. So auch in diesem Fall. Die ersten zwei Wochen des Krieges haben ihn beeindruckt. Er kam, als der Krieg begann, aus Leipzig und wollte nach München fahren, stand auf dem Bahnsteig und um ihn herum diese jungen Soldaten, die sich verabschiedeten und in den Krieg stürzten. Das hat ihn dazu gebracht, 5 Gesänge über den Krieg zu schreiben, relativ schnell, im hohen Ton. Aber auch in diesen Gesängen merkt man bereits den Widerstand. Was tue ich hier eigentlich, fragt er sich in einem Vers. Schreibe ich hier wirklich Gewalt und Brutalität schön? Und kurz danach, 2 Wochen nach Kriegsbeginn, beginnt bereits der Abstand zum Krieg und mehr noch der Widerwille, der dazu führt, dass er nicht mal mehr schreiben kann. Es verschlägt ihm regelrecht die Schreibstimme, denn diese Gewalt gegen die Bruderländer, er kam aus Prag, er lebte in Paris, war dann dazu verdonnert, in München zu bleiben, weil er nicht mehr nach Frankreich reisen konnte. Das war natürlich überhaupt nicht seine Welt und ohne pazifistisch zu sein, war er doch ein Gegner dieses Krieges, den er wirklich nicht befürwortete.
Sie haben, ich habe es schon gesagt, in diesem Jahr eine Rilke-Biografie vorgelegt. Nicht Ihre erste Beschäftigung mit Rilke, Sandra Richter. In Ihrer Weltgeschichte der deutschsprachigen Literatur haben Sie ihm schon einmal ein Kapitel gewidmet. Wie ist denn Ihr Leben mit Rilke losgegangen?
In der Schule. Wir haben in der Schule die Aufzeichnungen des Malte Lauritz Brigge gelesen, in der 11. oder 12. Klasse. Der Text hat mich sehr beeindruckt, weil er mir so vorkam, als sei das ein Text Kafkas vor Kafka und unglaublich modern. Da fahren die Straßenbahnen durch das Zimmer und wie durch die Figur hindurch, durch den Sprecher hindurch, der sich quasi auflöst in den technischen Errungenschaften, Scheinerrungenschaften der Moderne und damit ausdrückt, was die Menschen in der Zeit unendlich beschäftigt haben muss. Und dieser Text hat meine Beschäftigung auch mit Rilke tatsächlich angestoßen. Ich war begeistert und habe mich als Literaturwissenschaftlerin lange mit Rilke beschäftigt, dann mehr mit der Lyrik, mit den Sonetten an Orpheus, den Elegien, aber bin immer wieder auch zu Malte zurückgekommen. Und so war ich begeistert, als wir 2022 den privaten Nachlass übernehmen konnten.
Sie haben Kafka erwähnt. Ich glaube, dass Rilke aus diesem Völkergemisch in Prag kommt, ist gar nicht so stark im Bewusstsein verankert. Also man denkt natürlich an Prag, wenn man den Namen Kafka hört. Bei Rilke habe ich immer den Eindruck, rückt das so ein bisschen in den Hintergrund. Haben die beiden was miteinander zu tun? Kafka ist 8 Jahre jünger als Rilke. Kannten die sich?
Tatsächlich ist absolut zu Unrecht in den Hintergrund gerückt, dass Rilke aus Prag kam, denn er liest sehr viel tschechische Literatur, zum Teil auf Deutsch. Er erfährt durch die tschechischen Autoren, vor allem Julius Seyer, Förderung. Es ist sein erster Mentor und er schreibt in ihrem Stil. Die tschechischen Autoren der Moderne haben sich die westlichen Formen angeeignet, die Sonette und andere Formen. Und das ist genau das, was Rilke aufnimmt, begeistert. Und er kommt vielleicht aus dieser Gegend auch sprachlich, stilistisch wie wenige andere. Ob er Kafka kannte, ist unbekannt. Rilke hat ja in Prag gelesen und wurde dort als junger Autor zu einer Art Kultfigur für die nächste Autorengeneration. Max Brod hat ihn verehrt und eingeladen in die Lese- und Redehalle der Studenten in Prag. Dort ging Rilke nicht hin. Es passte gerade nicht und er wollte auch nicht, dass die seine Texte lesen. Aber er stand in Kontakt und es war ihm klar, dass die seine Texte lasen und verehrten. Auch hat er selbst Texte von Kafka immer wieder gelesen, sie sich bestellt bei Kurt Wolf, Kafkas Verleger, und als Autor einen mehr oder minder deutlichen Dialog mit Kafka geführt, umgekehrt eben wohl auch Kafka mit Rilke, denn manche der frühen Erzählungen Rilkes lesen sich tatsächlich, als seien sie von Kafka.
Ich muss jetzt doch noch mal fragen, ich dachte immer, es heißt, Rilke wäre bei dieser einzigen Lesung in München gewesen, die Kafka abgehalten hat.
Das ist wahrscheinlich so. In jedem Fall gibt es einen Tagebucheintrag Rilkes, das Kafka dort gelesen hat. Und offenbar wollte er in diese Buchhandlung auch gehen. Und umgekehrt schreibt Kafka, Rilke sei auf ihn zugekommen und habe ihm Komplimente gemacht für seine Texte. Das nehmen wir an, dass es stimmt. Mehr wissen wir aber darüber nicht. Es gibt keine brieflichen Berichte Rilkes dann über diese Zusammenkunft. Also offenbar etwas, das er sehr im Herzen bewegt hat.
Lassen Sie uns von Prag nach Paris gehen. Welche Rolle spielt Paris für Rilke? Wie ist er da überhaupt hingekommen?
Rilke ging nach Paris, weil er die Biografie des Bildhauers Auguste Rodin schreiben wollte. Auf Deutsch, Rodin war so langsam bekannt und allerdings eben noch nicht so sehr in den deutschen Ländern. Und so hatte er einen Auftrag bekommen und versprach sich davon zumindest ein wenig Honorar und es ging ihm finanziell schlecht. Er ging und kam also nach Paris in der Absicht, dort sein Geld zu verdienen und vielleicht auch bekannt zu werden. Das gelang mit erheblichen Hindernissen. Er war arm, er konnte sich seine Wohnung kaum leisten, seine Nahrung kaum leisten. Aber er sah doch sehr schnell, dass sich dort viel bewegt, dass dort Menschen sind, Künstler, Mäzene, dass sich die Welt dort abspielt. Paris war für ihn ein Inspirationszentrum, es war für ihn ein Ort des Schreibens, es war für ihn ein Ort der harten Prüfung. Und immer wieder ging er bis zum Ersten Weltkrieg nach Paris zurück, auch danach. Aber er merkte dann, dass es nicht dasselbe ist, dass er nicht ohne weiteres anknüpfen kann an die Freundschaft mit André Gide, Romain Rolland und all den anderen, weil eben der Krieg und die Gewalt dazwischen lagen.
Lassen Sie uns zu dem wunderbaren Schatz kommen, den Sie hier seit 2022 im Marbacher Literaturarchiv beherbergen und bearbeiten können. Das sind Quellen, auf die Sie für diese in diesem Jahr erschienene Biografie zurückgreifen konnten. Worum handelt es sich bei diesem Bestand und welche Perspektiven eröffnet er der ja jahrzehntelangen und auch sehr umfangreichen Rilke-Forschung?
Der Bestand, den wir erwerben konnten, der war etwa 100 Jahre in den Händen der Familie. Das ist fantastisch und der Familie ist dafür sehr zu danken, dass sie sich darum gekümmert hat. Zugleich hat sie aber nicht arbeiten können wie ein professionelles Archiv und zum anderen auch vielleicht manches nicht publiziert sehen wollen, was Rilke betraf. Und das ist nun heute alles zugänglich. Es handelt sich um Manuskripte Rilkes in großer Zahl, um zahlreiche Briefwechsel, um persönliche Papiere wie Zeugnisse, die Freistellung vom Militärdienst und vor allem um sehr, sehr viele Notizbücher. Über 40 Notizbücher sind es, die niemand je vollständig gesehen hat. Und dem entnehmen wir natürlich ausgesprochen viel, nicht nur über das Leben Rilkes, sondern auch über die Entstehung seiner Werke. Wir haben gelernt, dass Rilke etwa zeichnete, um sich vorzubereiten auf seine Texte, um Dinge festzuhalten. Und das ist für einen Autor, der so stark mit Bildern arbeitet in seinen Texten und natürlich ein fantastischer Befund, dass er nicht nur mit Sprache, sondern sich auch mit dem Stift, mit der Hand die Außenwelt erschlossen hat, bis sie tatsächlich zur Sprache wurde. Es ist ein Autor, der uns tatsächlich als ein anderer in vieler Hinsicht entgegentritt, als ein munterer, geselliger Mensch, der sich zum Schreiben eben zurückzog und nicht als der heilige Dichter vom Berg.
Verändert der neue, der vielleicht persönlichere Blick auf die Person Rilkes den Blick auf dessen Werk?
Aus meiner Sicht tut es das in jedem Fall. Zum einen lernen wir, dass das Frühwerk Rilkes, von dem er immer sagte, das ist nicht so viel wert, das taugt nichts, man muss alles zu vernachlässigen, dass sich in diesem Frühwerk das Spätwerk längst zeigt. Das sind nicht nur die großen Formen wie die Sonette, mit denen er bereits im Frühwerk arbeitet. Das sind auch Themen, Ausdrucksformen, die Art und Weise, wie er übt, mit Sprache umzugehen, das Enjambement, das bereits da ist, das O-Pathos, das immer wieder auftaucht. Bestimmte Themen und Rückzugsweisen wie das Romantisieren der Welt, die Stille, die er ja, verherrlicht, kann man schon sagen, in seinen Texten. Das ist alles schon beim frühen Rilke da. Und etwa sein erster Band Larenopfer ist ein fantastischer Bilderbogen, beinahe schon in Sprache, auf Prag, den man mit großer Begeisterung und Freude lesen kann und gar nicht abstrafen muss als schwieriges Frühwerk, zu dem übrigens auch naturalistische Dramen und Geschichten gehören, Erzählungen gehören, die in der Tat wirken, als habe man den frühen Kafka vor sich.
Welches Stück im Marbacher Rilke-Archivbestand heute ist das, was Ihnen persönlich am liebsten, am nächsten ist?
Meine Vorlieben wechseln, kann man sagen, täglich. Natürlich ist mir jedes einzelne Notizbuch unendlich viel wert. So etwa das Notizbuch, in dem sich sein letztes Gedicht befasst. Komm du, du Letzter, den ich anerkenne. Es geht um den Schmerz vor dem Tod, den er empfunden haben muss, als er an Leukämie starb und die Krankheit ihn quasi förmlich aufgezehrt hat, wie ein großes loderndes Feuer, das er da beschwört. Und dieses Bild übrigens verweist zurück auf ein ganz frühes Gedicht auf den böhmischen Reformator Jan Hus, den er verehrte und der auf dem Scheiterhaufen starb. Und so starb Rilke auch auf dem Scheiterhaufen seiner Kunst. So groß inszenierte sich jedenfalls noch am Schluss des Lebens.
In der letzten Zeit ist ein Text von Karl-Uwe Knausgard abgedruckt über sein Verhältnis zu Rilke. Wie ist das eigentlich überhaupt? Spielt Rilke heute im Denken gegenwärtiger Künstlerinnen und Künstler eine Rolle?
Ja, Rilke spielt eine große Rolle, meine ich, nicht nur bei Knausgard, sondern bei vielen, vielen anderen Autoren. Wir haben gerade bei Hansa gesehen, eine Anthologie, Tanz die Orange, deutschsprachige Lyriker schreiben über Rilke. Wir selbst haben einen Band gerade publiziert, Rilke International, zeitgenössische Echos auf Rilkes Lyrik. Lyriker anderer Sprache schreiben über Rilke, der übrigens ja auch auf Französisch geschrieben hat, im Spätwerk und sich auf Italienisch versucht hat. Rilke ist ein großer Bezugsperson für Popkünstler, für Lady Gaga, wie für den koreanischen Popsänger Jimin, der sich in einem Video »Ich lebe mein Leben in wachsenden Ringen« auf die Brust schreibt. Rilke ist nach wie vor eine Inspiration, ein Mentor, ein Stichwortgeber der Künstler. Vielleicht, weil er Texte schrieb wie Briefe an einen jungen Dichter, in denen er so große Sätze sagte wie »Wenn du dich berufen fühlst, musst du dichten«. Aber auch nur dann. Und dieses Unbedingte, diesen unbedingten Willen zur Kunst, den entnehmen offenbar noch heute Autoren, Künstler, Musiker dem Werk Rilkes.
Aber vielleicht liegt es auch daran, dass Rilke natürlich aus einer Zeit kam, die möglicherweise der heutigen verwandt ist.
Vielleicht auch. Rilke hat ja in einer Zeit geschrieben, die durch viele Konflikte gekennzeichnet war, vor dem Ersten Weltkrieg, dann durch den Krieg selbst, den man sich ständig fragen musste, wie weit gehe ich, für was will ich kämpfen, für was will ich existieren? Und solche Fragen, was will ich sein, sind natürlich heute noch einmal dringlicher als vielleicht vor 10, 15 Jahren.
Lassen Sie uns zum Ende noch auf eine weitere Neuerscheinung zu sprechen kommen, nämlich auf das Inselbändchen Nummer 1554, Rilke als Gärtner, ein Band, den Sie, Sandra Richter, zusammen mit Anna Kinder herausgegeben haben. Rilke ist ja eigentlich unablässig unterwegs gewesen, das heißt, er sei etwa 100 Mal umgezogen. Wie passt das zusammen, Rilkes offenes Leben, ein Leben als Reisender und Rilke der Gärtner?
Man kann sich natürlich Rilke in seinem grauen Anzug immer gut gekleidet und adrett schwer als Gärtner vorstellen. Aber bereits in seinem Frühwerk taucht das Bild vom Autor als Gärtner auf, der quasi wie Jesus nach der Auferstehung sich um die Seelen der Menschen, um den Seelengarten kümmert, auf seine Weise, mit seiner Literatur. Und faktisch tatsächlich, spät, als er in Müsott, im sogenannten Schloss Müsott, seine Heimstatt fand, da gehörte dazu ein sehr, sehr großer Garten. Nach der Vollendung des Spätwerks, der Duineser Elegien und der Sonette an Orpheus, fragt sich Rilke, was tun? Und er sucht sich in seinem Garten zu erholen. Er bittet seinen Mäzen Werner Reinhardt, ihm Buschrosen, Stockrosen, Chrysanthemen, Geißblatt, all das in großer Zahl zu kaufen und den Gärtner gleich mitzuschicken. Als Hilfsgärtner werde er sich dann auch betätigen.
Rilke als Gärtner. Rainer Maria Rilke am 4. Dezember jährt sich sein Geburtstag zum 150. Mal und in Marbach wird mit einer großen Rilke-Ausstellung im Deutschen Literaturarchiv das Rilke-Jahr eingeläutet, das dann bis zum 29. Dezember 2026 dauern wird, Rilkes 100. Todestag. Viel Gelegenheit, sich mit dem Dichter, dem Künstler, dem Menschen Rilke zu beschäftigen. Unter anderem mit Sandra Richters Biografie Rainer Maria Rilke oder Das offene Leben, erschienen im Inselverlag. Sandra Richter ist Direktorin des Deutschen Literaturarchivs in Marbach, wo ich zu Gast bin. Vielen Dank für das Gespräch, Sandra Richter.
Herzlichen Dank.
Mein Name ist Katrin Wenzel. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Kommen Sie gut durch die Zeit.
Alle unsere Gespräche finden Sie auf mdrkultur.de. Und in der ARD-Audiothek.